Was da gerade in Südkorea politisch abgeht, das belastet Song-un ziemlich.
Also ich schlafe nachts sehr schlecht, tatsächlich.
Anfang Dezember hat Präsident Yoon plötzlich das Kriegsrecht ausgerufen.
Also ich kann nicht anders als nur zu sagen, das hat mich auch total erwischt, weil das wirklich aus dem heiteren Himmel gefallen ist.
Mit dieser Entscheidung hat Yoon Südkorea in die heftigste politische Krise seit Jahrzehnten gestürzt. Es herrscht Chaos. Was ihr darüber wissen müsst und wie es weitergehen könnte, das klären wir heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
In Unboxing News schauen wir uns an, was die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, für Einzelne konkret bedeuten. Wir sprechen mit Menschen, die es persönlich betrifft, und ordnen das Ganze auch ein. Heute ist Mittwoch, der 8. Januar. Song-un war richtig schockiert, als er Anfang Dezember die Nachrichten aus Südkorea gehört hat.
Das macht mich fassungslos, dass der Stabsoberhaupt Südkoreas total verfassungswidrig Kriegsgesetz ausgerufen hatte und jetzt momentan auch noch sich komplett gegen Ermittlungsverfahren querstellt. Also da wird der Rechtsstaat von dem Staatsoberhaupt Südkoreas zunichte gemacht.
Er lebt seit 2010 in Deutschland.
Mein Name ist Song-un Gang. Ich bin ein Südkoreaner, der jetzt in Leipzig lebt und ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin.
Song-uns Familie, viele seiner FreundInnen leben in Südkorea. Und wir sprechen auch gleich mit ihm darüber, wie sehr das auch gerade seine Family spaltet. Vorher fassen wir aber die wichtigsten Ereignisse dieser Staatskrise noch mal kurz zusammen.
북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고.
Es ist der 3. Dezember 2024. Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol ruft völlig überraschend das Kriegsrecht aus. In einer Fernsehansprache beschuldigt er die Opposition, mit Nordkorea zu sympathisieren und die Regierung durch staatsfeindliche Aktivitäten zu lähmen. Das sind Vorwürfe, für die es keine Beweise gibt. Kriegsrecht heißt, alle politischen Aktivitäten, Proteste sind verboten. Medien dürfen nicht mehr unabhängig berichten. Also eine richtig krasse Maßnahme. Südkorea befindet sich zu dem Zeitpunkt in einem politischen Stillstand. Präsident Yoon hat keine Mehrheit mehr im Parlament. Die hat die Opposition. Die konservative Regierung und die Opposition blockieren sich gegenseitig. Es können keine Gesetze mehr verabschiedet werden und zuletzt auch kein Haushalt. Also erklärt Yoon eben das Kriegsrecht und schickt Soldaten zum Parlament. Aber die Abgeordneten wehren sich. Mitglieder der Opposition, aber auch aus Yoons eigener Partei, entscheiden gemeinsam, das Kriegsrecht muss wieder aufgehoben werden. Yoon nimmt seine Entscheidung daraufhin zurück und das alles passiert Anfang Dezember. Inzwischen ist er als Präsident suspendiert, gegen ihn läuft ein Amtsenthebungsverfahren und es gibt einen Haftbefehl wegen eines möglichen Staatsstreichs. Der Haftbefehl konnte bisher aber nicht vollstreckt werden, weil Yoon sich verschanzt hat. Heftige Entwicklung in einer Demokratie, die bis 1987 noch eine Militärdiktatur war. Kurz nachdem Yoon versucht hatte, das Kriegsrecht zu etablieren, hat Song-un in Leipzig eine Demo organisiert. Auf der hat er die Amtsenthebung von Yoon gefordert.
Ich wollte unbedingt etwas machen, obwohl ich in Deutschland lebe. Nur zuzuschauen von der Ferne hat mich gequält, ich kann nicht anders sagen. Und dass in Südkorea die Demokratie als funktionierendes System sich etabliert hat, ist nicht lange her. Und ich kenne diese Kämpfe, ich kenne diese Geschichte, wie die Menschen in den 80ern oder davor auch schon für die Demokratie gekämpft haben und ihr Leben geopfert haben. Und dass das jetzt wieder auf der Kippe steht, das lässt mich bis heute total in Unruhe. Und ich wollte auch damit Menschen, die in Leipzig leben, die aus Korea kommen, meistens auch treffen. Weil vieles passiert in Berlin, da sind viele koreanische Menschen und da war auch eine Demo. Da waren auf Anhieb dann 300, 400 Menschen. Aber ich dachte ja, warum nicht in Leipzig, warum nicht in Sachsen? Und weil hier auch durch die Kunsthochschule und auch Musikhochschule einige koreanische Menschen leben. Und so kamen dann wirklich sehr spontan schon aber über 20 Menschen zur Demo, was mich sehr gefreut hat.
Hat dir das geholfen so ein bisschen, dass du gesagt hast, boah ja, ich konnte jetzt irgendwie zumindest ein bisschen was machen, also war zwar eine kleine Demo, aber immerhin.
Ja, also wenn man im Ausland lebt und kann ich zum einen das Ganze ausblenden, aber zugleich brennt das in mir natürlich, weil wie es meinen Freundinnen, meine Familie, meine Bekannten in Südkorea geht, betrifft mich auch direkt und das lässt mich nicht in Ruhe. Und zudem noch, meine Eltern, muss ich leider sagen, sie waren kein Teil von dieser Demokratiebewegung in den 80er Jahren und ich habe in gewissem Sinne auch das Schuldgefühl, also ich habe Bringschuld. Also meine Familie und ich sind glücklich in der demokratischen Gesellschaft gewesen und nun steht diese Demokratie in Südkorea in Gefahr und dann muss ich auch was machen, weil meine Eltern nicht direkt für die Demokratie damals gekämpft haben.
Wie blickt denn deine Familie gerade auf die Ereignisse? Ist das auch kompliziert? Ist man da gespalten? Oder ja, wie redet ihr darüber? Hast ja sicherlich auch viel Kontakt zu ihnen dann jetzt gerade, ne?
Ja, tatsächlich habe ich mit meinem Vater seit langem wieder mal laut schreit gestritten, als wir telefoniert haben. Weil meine Eltern aus einer Region kommen, wo diese konservative Partei, die auch direkt von der Militärdiktatorschaft stammt und wo auch jetzt der Präsident Yoon Suk-yeol wieder zugehörig ist. Diese Partei hat eine starke regionale Wurzel in dieser Region, wo meine Eltern herkommen. Mhm. Und deshalb wählen meine Eltern fast reflexartig diese Partei. Mhm. Und meine Mutter ist dem Ganzen gegenüber jetzt dann doch kritisch. Sie findet das auch falsch, was der Yoon Suk-yeol gemacht hat. Aber mein Vater hat das Ganze so ein bisschen, ja, runtergespült. Er meinte, ja, das war von Anfang an eine doofe Idee, aber deshalb hat er das nie ernst genommen und er versteht das nicht, warum die Leute zum Beispiel demonstrieren. Ich glaube, das ist eine Generationsfrage, aber auch die Sozialisierung in der Region, wo meine Eltern herkommen.
Mhm. Jetzt hast du ja sicherlich auch noch viele Freundinnen, Freunde, Bekannte in Seoul, in Südkorea. Was denken die gerade über die Situation? Die sind da ja auch nochmal halt einfach nochmal viel näher dran, ne? Und direkt irgendwie auch betroffen.
Ja, also meine Freundinnen sind alle sehr besorgt und sehr wütend und viele von ihnen sind überzeugt davon, dass es eigentlich keine Todesstrafe geben sollte. Ich auch. Aber das, was Yoon Suk-yeol macht oder gemacht hat, gilt als Staatsstreich. Zumindest das ist auch jetzt eingeleitete Verfahren gegen ihn. Und die Höchststrafe, die man in Korea bekommt oder die das koreanische Gesetz vorsieht für einen Staatsstreich, ist Todesstrafe. Mhm. Und ich merke, dass einige Freundinnen von mir jetzt darüber nachdenken, ob sie das mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Sie sind so besorgt, dass er weitere Schaden zur koreanischen Demokratie und koreanischen Verfassungsordnung fügen würde, sodass sie sogar sagen, naja, okay, ich kann das jetzt nachvollziehen, warum für diese Straftat Todesstrafe vorgesehen ist.
Das heißt, da ist die Wut so groß, dass man sogar die eigenen politischen Überzeugungen gerade so ein bisschen hinterfragt, weil man das einfach so krass findet, was eben passiert so.
Ja, man muss auch dazu sagen, der Yoon Suk-yeol wehrt sich gerade seit Wochen zur Untersuchung zum Staatsanwalt oder zum Polizeibehörde zu gehen. Also der hat sich verschanzt, also der hat in seinen Präsidentenresidenz sich quasi versteckt und verhindert und der antwortet auf gar keine Haftbefehl oder gerichtlichen Einladungen. Und da sieht man aber zugleich, dass die Polizei und auch die Behörden absolut hilflos wirkt. Und das steht im krassen Kontrast dazu, wie die Polizei in den letzten Jahren Gewerkschaften oder behinderten Menschen während des Protests brutalst niedergeschlagen hat und auch brutalst dann weggetragen hat zum Beispiel. Und man fragt sich, was ist los in Südkorea? Also warum gilt für einen Bruchteil der Nation oder Bruchteil der Menschen eine ganz andere Regel als bei allermeisten Menschen?
Song-un erlebt die krasse Spaltung, die es in Südkorea gibt, zwischen Anhängern der konservativen Regierungspartei und eben Anhängern der Opposition, also auch in seiner eigenen Familie. Auch wenn sich die ja nicht ganz so unversöhnlich gegenübersteht, wie die beiden politischen Lager. Aber was ist Yoon, der diese Staatskrise ausgelöst hat, überhaupt für ein Typ? Und wie könnte es jetzt weitergehen? Also mit ihm oder ohne ihn? Das habe ich Katharina von Schurtschenthaler gefragt. Sie berichtet aktuell für die ARD über Südkorea. Yoon regiert seit 2022 und wird ja oft auch so als Südkoreas Trump bezeichnet.
Also Yoon war im, ich sag's jetzt mal, früheren Leben Staatsanwalt und ist eigentlich ein relativer Rookie, also Newcomer in der Politik, ist erst seit einigen Jahren da tätig und wird mittlerweile von vielen als ziemlich autoritär bezeichnet. Er hat's dann aber geschafft, innerhalb kürzester Zeit wirklich relativ bekannt und auch beliebt zu werden. Im Wahlkampf hat er vor allem auf junge Männer abgezielt, die teilweise echt große Fans von ihm wurden, hat sich durch eher eine antifeministische Politik, ich sag's jetzt mal unter Anführungszeichen, ausgezeichnet. Und was jetzt gerade passiert, also seine Anhänger, für die sehen ihn jetzt so noch richtig als starke Figur. Die sehen das so als Entschlossenheit, ganz anders natürlich als seine Gegner, die das eher als Trotzreaktion interpretieren.
Was weiß man denn darüber, wer gerade dort auf die Straße geht und wie gespalten auch die Bevölkerung ist?
Also was da vor dem Amtssitz so gerade abgeht, das zeigt eigentlich sehr gut, wie gespalten das Land ist. Also vor dem Amtssitz, da haben sich einmal eben die Anhänger von Yoon versammelt, die eben Schilder hochhalten, wo Stop the Steal draufsteht, Stopp den Diebstahl. Das erinnert uns so ein bisschen an die Anhänger von Donald Trump, die nach der verlorenen Wahl denselben Slogan benutzt haben. Und ein Teil von Yoons Unterstützern, vor allem die aus dem sehr rechten Spektrum, die verbreiten, dass die Parlamentswahl damals auch manipuliert worden sei, als die Opposition die Mehrheit im Parlament übernommen hat. Und unter anderem hat sich da ein 72-jähriger Yoon-Unterstützer, der schon seit Tagen vor Ort ist, da zu Wort gemeldet. Die Menschen informieren sich über die Medien, die Nachrichten, aber die sind ja nicht objektiv, sondern von links beeinflusst. Deshalb vertraue ich den Nachrichten nicht. Ich informiere mich über YouTube und deshalb bin ich heute hier. Und auf der anderen Seite, also vor dem Amtssitz, da sitzen natürlich die, die auf alle Fälle diese feste Verhaftung von Yoon fordern, einfach weil sie ihrem Präsidenten, den sie mittlerweile gar nicht mehr als ihren Präsidenten bezeichnen, ihm vorwerfen, sich gegen die Verfassung gestellt zu haben. Und vor allem, dass er jetzt in seiner warmen Residenz verschanzt, während sein Volk draußen ausharrt. Ich wohne in der Nähe und auch wenn es schneit, ist es so wichtig, dass wir hierher kommen. Und hier versammeln sich ja viele Menschen, dann wird es vielleicht weniger kalt. Ich werde jedenfalls weiter hierher kommen und demonstrieren, bis der Präsident abgesetzt ist. Das hat die 24-jährige Oh So-jung gesagt und die kauerte vor dem Amtssitz und war in so eine silberne Decke, in so eine Wärmedecke eingepackt, hat so die Hände, versucht die Hände sich warm zu halten mit einem Wärmepad und gesagt den Reportern, sie wird einfach so lange wiederkommen, bis der Präsident wirklich verhaftet wird. Aber ob das passiert oder nicht, das ist wirklich ein Blick in die Glaskugel, würde ich mal sagen. Der Professor, mit dem ich heute gesprochen habe, ist ja ein Japaner und Japaner sind ja eigentlich eher zurückhaltend, wenn es um klare Worte geht. Der war tatsächlich super klar. Ich war auch ein bisschen überrascht. Der meinte, Folgendes wird passieren. Das Verfassungsgericht wird Yoon aus dem Amt kicken. Der Übergangspräsident Choi, das ist jetzt auch schon der zweite Übergangspräsident seit Anfang Dezember, der wird dann ein Parlament bilden und dann wird es aber Neuwahlen geben. Da wird dann die Opposition gewinnen. Aber auch die, sag mal so, hat ja auch einige Probleme. Insofern ist es nicht so, dass Neuwahlen jetzt alle Probleme in Südkorea lösen könnten, auch wenn jetzt ein anderer Präsident an die Macht käme.
Gibt es auch das Szenario, dass Yoon doch irgendwie Präsident bleibt oder ist das eher unwahrscheinlich?
Wenn das Verfassungsgericht sagt, er darf seine Amtsgeschäfte wieder aufnehmen und das Gericht hat bis Juni Zeit, das zu entscheiden, dann kann er seine Amtsgeschäfte weiterführen. Die Frage ist natürlich, wie wird es dann weitergehen mit der Daily Politik? Also wird die Regierung es dann schaffen, Gesetze durchzubringen? Oder werden diese Gräben zwischen den Lagern eigentlich noch größer? Das ist halt die große Frage. Aber falls das Verfassungsgericht sich doch dafür entscheiden sollte, ja, Yoon darf wieder weitermachen, dann darf er erstmal im Amt bleiben bis zu den nächsten Wahlen.
Also wirklich ein richtiger Politthriller, der sich da gerade abspielt. Natürlich auch inklusive Korruptionsvorwürfen. Die gibt's gegenüber Yoon und seiner Ehefrau nämlich auch noch. Welche Befürchtungen hat Song-un, sollte Yoon als Präsident tatsächlich im Amt bleiben?
Ich befürchte dann, dass er sofort wieder das Kriegsgesetz aufhängen würde. Und dazu gibt es auch konkrete Indizien und es gibt immer mehr Zeugenaussage. Als das Parlament in der Nacht vom 3.12. sein Kriegsgesetz-Situation beendet hatte, hat er das nicht direkt akzeptiert, wie im Gesetz vorgesehen ist, sondern hat er 3,5 Stunden oder 4 Stunden gebraucht, Erklärung zu geben und zu sagen, okay, das Kriegsgesetz ist jetzt aufgehoben. Und es ist vorhersehbar, dass er, wenn er in seinem Amt bleiben würde, dass er das Ganze wiederholen würde. Und dann ist die Demokratie Südkoreas wirklich in Gefahr und das sollte auf keinen Fall passieren.
Denkst du dir manchmal, boah, ich würde eigentlich gerade lieber in Seoul sein?
Oft, ja. Das klingt total komisch, weil es mir in Leipzig objektiv gesehen besser geht als in Seoul.
Ja.
Aber zugleich möchte ich den Menschen und meine Familie und meine Freundinnen nahe sein und mit auf die Straße gehen.
Aber ist jetzt nicht realistisch, oder? Oder denkst du wirklich drüber nach?
Also im März fliege ich nochmal nach Seoul für meine Forschung. Aber ich hoffe sehr, dass die Situation bis dahin dann sich beruhigt hat.
Okay.
Wenn nicht, dann ja, gehe ich auch da auf die Demos.
Das war Unboxing News für heute. Und wenn ihr Leute kennt, die auch ein bisschen Durchblick bei diesem Thema gebrauchen könnten, schickt die Folge gern weiter, teilt sie mit der Family oder Freundin. Das Team heute, Monika Ahrens, Anna Kohn, Alex Hart und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören, auch wenn ich weiß, es war viel heute. Könnt euch bis morgen ein bisschen erholen. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.